Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Moin zusammen und herzlich willkommen bei Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast über die Wissenschaft hinter Serien, Filmen und Games. Und zugeschaltet aus dem hohen Norden ist Physikerin und Wissenschaftsjournalistin Anne Dorette Ziems.
Hallo!
Hi Anne! Und es gibt heute eine Premiere. Mit mir hier im muggeligen Kabuff in Leipzig sitzt Wissenschaftsjournalist und Science-Presenter Jack Popp.
Hallo.
Ich heiße dich herzlich willkommen in deiner eigenen Bude.
Hallo. Ja, es ist schön. Es ist, mal sehen, in 20 Minuten ist hier sauheiß, glaube ich.
Ja, es ist sauheiß.
Kein Sauerstoff.
Man muss sagen, das ist so ein bisschen wie im Film hier. Hier ist übelst viel Technik verbaut auf engstem Raum. Mhm. Und was wir gerade schon vor der Aufzeichnung besprochen haben, Jack und ich haben beide keine Schuhe und Strümpfe an. Wir sitzen hier barfuß bei gleich 40 Grad.
Anne, wie ist es bei dir? Ziehst du mit?
Bin tatsächlich auch barfuß.
Yay!
Yay!
Ich frage jetzt nicht nach eurem Hosenstatus.
Kurz. Der ist kurz.
Kurz.
Aber wir haben welche.
Wir haben, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Immerhin haben wir heute welche an.
Ich meine, wenn wir einen Deadpool-Film besprechen, ist das jetzt nicht unbedingt Voraussetzung. Ne? Könnte es auch in die andere Richtung gehen.
Genau. Ja, und ich bin Henry Höller-Moritz, ich bin auch Physiker und Dozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. So, nachdem wir jetzt geklärt haben, dass es eine Fußfolge wird und irgendwie ein bisschen, naja, anders als sonst, ja, wollte ich euch erstmal fragen, was ist denn seit der letzten Aufzeichnung bei euch passiert?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich war zuerst im Urlaub, ich habe einen sehr schönen Roadtrip gemacht, 3.500 Kilometer. Einmal hier von Leipzig nach Italien runter, rüber nach Südfrankreich und dann über Frankreich wieder zurück. Das war sehr, sehr, sehr schön. Ich habe meinem Urlaubshobby gefrönt und zwar Klippenspringen. Hm. Aber jetzt nicht so professionell und sportlich, sondern einfach nur irgendeine random Höhe über Meer finden und dann da reinspringen. Und da gab es eine schöne Geschichte, weil wir sind da zu einer sehr ikonischen Stelle in der Côte d'Azur gefahren, die Calanques in Frankreich bei Marseille. Das sind so Einbuchtungen, sehr, sehr, sehr lange Einbuchtungen, wo das Meer so reinströmt und das sieht halt super schön aus. Und da geht es aber auch rechts und links super hoch. Also es sind bestimmt 15 Meter, die Klippen da hochgehen. Und da sind wir da hingelaufen und auf der gegenüberliegenden Seite gab es halt so einen Spot für Jugendliche. Und die haben dort natürlich sich zur Aufgabe gemacht, da runter zu springen. Und dann stand einer in so einer roten Badehose wie David Hasselhoff und guckte und sprang aber nicht. Und ich hole das Handy raus, ne? Ich denke, Insta-Story, geil. Und filme, 3 Minuten, 4 Minuten. Ich denke, Alter, spring da jetzt runter. Und alle haben schon gerufen und er hat sich nicht getraut. Ich bin dann nach 10 Minuten, ohne Scheiß, bin ich dann einfach weitergegangen, weil ich keine Lust mehr hatte und habe gesagt, auf dem Rückweg gehe ich dahin. Und dann bin ich dahin und dann habe ich mir die Badehose angezogen, bin da zu diesem Vorsprung gegangen und habe gedacht, Kacke. Hast du aber die große Fresse gehabt, ne? Weil wenn du da oben stehst und runterguckst, es ist einfach komplett anders. Ich habe es ja in so einer Insta-Story auch ausgewertet. Also es waren auf jeden Fall 9 Meter.
9 Meter?
Ja. Standet ihr schon mal auf dem 10-Meter-Brett?
Ja.
Ich nicht.
Wie war das für dich?
Ist sehr seltsam. Man kriegt so ein flaues Gefühl im Bauch.
Bist du auch gesprungen?
Ich bin dann auch gesprungen, ja.
Ist krass, ne?
Ja, ja.
Weil ich bin auch gesprungen. Und das hat mir direkt die Badehose zerruppt.
Krass, das ist bei mir nicht passiert. Aber es tut übelst weh.
Das geht.
Wenn man so eine derbe Arschbombe aus 9 Metern.
Aber das macht man ja auch nicht, man springt ja mit den Füßen rein.
Ja.
Und immer schön vorher gucken, wie tief das Wasser ist, ne?
Immer, das mache ich immer. Also ich, also in dem Fall wusste ich ja, ich habe ja gesehen, die Jugendlichen, die da runterspringen, überleben alle.
Mhm.
Das war dann, also, aber ansonsten, jede Stelle, die ich nicht kenne, schwimme ich vorher ab.
10 Meter ist auch echt hoch.
Ja.
Es sieht von unten immer gar nicht so aus. Ich finde, bei 5 Metern ist es immer schon so, ich gehe da hoch und denke dann, wenn ich oben bin, oh Mann, von unten sah das ganz anders aus.
Naja, das war auf jeden Fall mein Urlaubserlebnis. Und als ich dann wieder da war, habe ich in den letzten Tagen, vielleicht kann Anne da gleich noch was dazu erzählen, eigentlich mich nur mit Infrarot beschäftigt.
Ja, wir sind in so ein kleines Rabbit Hole abgetaucht. Es geht um die Taylor Swift Leuchtearmbänder. Ich weiß gar nicht, ob die einen expliziten Namen auch noch haben. Ich habe die jetzt einfach die ganze Zeit so genannt. Es ist nämlich so, dass Taylor Swift bei ihrer Eras Tour diese Leuchtearmbänder nutzt. Jeder bekommt so eins am Einlass und dann gibt es während des Konzerts so eine Lichtershow. Man ist quasi Teil der Lichtershow mit diesem Armband und die werden mit Infrarotsendern gesteuert. Und dann wird quasi bestimmt, welche Farbe das Armband hat. Und wir haben uns reingefuchst, wie man das zu Hause nochmal wieder ansteuern kann, den Sender, der da, den Empfänger, der da drin ist.
Und es schlägt ein wie eine Bombe, oder?
Auf Social Media, ne, ich find's auch krass. Also ich glaube, eigentlich müsstest du nur einmal Taylor Swift sagen in so einem 5-Sekunden-Video und das hat die Views sicher.
Dein Ursprungsvideo mit der Erklärung, wie dieses Infrarotsystem funktioniert, das hat jetzt, ich habe heute nochmal geguckt, 3 Millionen Aufrufe bei Instagram.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Letztens hatte das noch 2 Millionen. Da fand ich auch schon krass.
Ja, krass. Selbst das ist krass.
Anne, du bist Millionärin.
Ja.
Klick-Millionärin.
Wenn ich einen Euro hätte für jede Person, die das Video gesehen hat.
Oh, dann würden wir alle in einem großen Studio zusammen aufnehmen.
Das stimmt, ja.
Barfuß.
Barfuß. Und jemandem, der einen so Weintrauben füttert.
Ja, das sollten wir. Wir müssen jetzt groß werden. Wir haben ja letztens über unsere 10-jährige Show geredet. Mhm. Da brauchen wir auch das auf jeden Fall. Mhm. Leute, die uns füttern. Auf der Bühne.
Okay. Ihr könnt euch jetzt schon bewerben. Ich weiß nicht, diese Folge trifft ja in eine ganz komische Richtung.
Ja,
ab.
Ist echt
erst mit Füßen, jetzt ja. Mit Feeding. Ich weiß nicht, welche Zielgruppen wir hier gerade ansprechen.
Wir müssen zurückkehren. Henry, hast du normale Dinge gemacht in letzter Zeit?
Ja, es war nicht ganz so abgefahren wie bei euch. Also ich habe nicht gebastelt und ich bin auch nicht von Klippen gesprungen. Ich war aber in Berlin zum Berlin Letters Festival mit meinem Kumpel Chrissy. Liebe Grüße. Da gab es auch so ein paar Sachen zum Thema Sketchnoting. Wie man so mit so kleinen Illustrationen und Text und Lettering eben Informationen gut transportieren kann, was auch sehr, sehr cool ist für die Wissenschaftskommunikation und sicherlich auch ziemlich cool für meine Vorlesung. Und ich habe mir vorgenommen, meine Vorlesungsfolien zu überarbeiten.
Mit schönen Buchstaben.
Mit schönen Buchstaben, mit schönen Bildchen. Schöne Bildchen gibt es schon, aber alles in einem Stil, alles aus einem Guss.
Alter.
Und ein bisschen cooler noch. Wird eine Sackarbeit, wird wahrscheinlich noch Jahre dauern. Aber liebe Studis, alle, die bei mir jetzt schon gehört haben, haben Pech gehabt. Aber alle, die es noch werden, es wird noch cooler. Unser heutiges Thema ist Deadpool und Wolverine. Und Anne, du hast ihn schon gesehen, richtig?
So ist es. Ich war ganz offiziell in der Pressevorführung mit Gratisgetränk.
Wirklich? Wow. Was hast du genommen? Ich würde ja, wenn ich hingehe zu so einer Pressevorführung, weißt du, wo die ganzen Leute kommen, mit Stift und Zettel so, ich würde so einen riesen Slushy einfach bestellen.
Ja, das gab's ehrlich gesagt nicht. Oh, wie cool wäre es gewesen.
Was?
Und wenn ich es jetzt gleich sage, ist es richtig lame, aber ich hatte so einen Tee. Also Tee.
Ein Tee? Das,
im Kino
aber
haben die einen Tee.
Aber wisst ihr, wie es war? Das war um 10 Uhr morgens. Da war mir noch nicht so nach Cola oder so.
Okay. Ja. Okay, gut. Und Jack und ich, wir haben ihn gestern Abend gesehen. War das eine besondere Vorführung, wo du die Tickets geholt hast? Nee, Vorpremiere. War das?
Es war Vorpremiere, Originalversion 3D. Und ich bin ja eigentlich gar kein Fan von 3D. Ich finde das Schnickschnack. Aber gestern mit den ganzen Blutspritzern, die dir wirklich ja fast ins Gesicht geflogen sind, ich fand das geil. Das hatte schon was. Also gestern hat sich 3D gelohnt. Und wir haben ja schon nach dem Film ein bisschen drüber gesprochen. Ich fand den super witzig. Ach, es war einfach großartig.
Ich musste so oft laut lachen auch. Und dann habe ich mich gefragt, ob das so unangebracht ist in der Pressevorführung, aber es haben einige laut gelacht. Es war dann okay.
Gab es auch so Szenenapplaus? Also wir spoilern jetzt noch nicht, aber es gibt ja so ein paar Cameos, die wirklich ikonisch sind. Bei uns gab es bei einem oder einer Szenenapplaus im Kino. Gab es das bei euch auch?
Applaus nicht, aber man hat, also man merkt, also man sagt ja immer so schön, es geht ein Raunen durch den Raum. Man hat schon an einigen Stellen gemerkt, dass alles cool fanden.
Und denkt ihr, also, sie haben ja versucht, sehr viele Aspekte vom MCU mit quasi der ganzen 20th Century Fox Geschichte zu verbinden und das alles irgendwie jetzt zusammenzuführen und die X-Men jetzt auch ins MCU zu holen. Glaubt ihr, das hat eine Zukunft? Also Marvel struggelt ja gerade so ein bisschen. Nach den Avengers war ja irgendwie die Luft raus. Und denkt ihr, das hat jetzt nochmal neues Feuer reingebracht?
Ich kann das schlecht einschätzen, weil ich in dieser ganzen Szene nicht so drin bin. Aber mich zum Beispiel hat dieses ganze MCU zum Beispiel gar nicht mehr abgeholt. Also ich bin dann irgendwann ausgestiegen, weil es viel zu kompliziert wurde. ich kann mir aber vorstellen, vielleicht klappt das nochmal, wenn die wieder zurück zu den zu relativ einfachen Geschichten kommen, wo man nicht vorher 20 Filme gesehen haben muss, um das irgendwie zu verstehen.
Ein Twitter-Post oder ein Tweet bei X war mal von einem Typen, der gesagt hat, das MCU ist, wenn du 40 Filme geguckt haben musst, damit du weißt, warum Spider-Man Müsli zum Frühstück hat.
Genau so ist es.
Ja, ich finde, das Problem ist so ein bisschen, einerseits wünscht man sich so einen einfacheren Film zurück, andererseits bei jedem Film, der jetzt so ist, also wo es quasi nur einen Hauptcharakter gibt, denke ich mir immer so, oh Mann, der kämpft gerade gegen jemand voll Böses und voll Starkes. Wo sind die ganzen anderen? Können die nicht kurz helfen? Und dann wäre das doch viel einfacher, ne? Aber gleichzeitig, wenn dann alle da sind, ist es auch zu viel. Und da ist jetzt halt die Frage, wie die das machen mit den X-Men, weil wenn jetzt die ganzen Avengers und dann noch die ganzen X-Men quasi verfügbar sind als Charaktere für Filme, kann es schwierig werden, vor allem dann auch noch mit dem Multiversum und so weiter und so weiter.
Ja, total.
Und gerade das mit dem Multiversum, muss ich sagen, das ist jetzt irgendwie durch.
Schon,
also
ne?
Also ohne groß zu spoilern, also es geht da auch wieder in dem neuen Deadpool darum und es ist so ein bisschen ausgelutscht mittlerweile.
Aber da gab es schon auch so einen kleinen Diss fürs Multiversum in dem Film.
Ja, auf jeden Fall. Also dieser ganze Film, der lebt ja auch von dieser, ja, von dieser Selbstironie und dass der einfach alles auf die Schippe nimmt. Und das stimmt schon, aber es ist halt auch sehr darauf ausgelegt. Selbst Deadpool jetzt.
Ja.
Und das wird halt alles irgendwie beliebig, ne? Wenn man einfach in ein anderes Universum geht und da einen Charakter wiederholt, der tot ist. Fand ich auch in dem Film, muss ich sagen, von der Geschichte her wieder ein bisschen anstrengend, aber ja, es war wieder trotzdem ein sehr, sehr cooler Deadpool-Film.
Und die Musik war auch so geil,
oder? Und die Musik war fantastisch. Mhm. Ein fantastischer Soundtrack und auch geil eingesetzt.
Die hatten Like a Prayer von Madonna drin und das kommt in so einer Gemetzelszene und das passt einfach so geil. Also das haben sie richtig gut gemacht.
Ja. Und für alle, die noch nichts mit Deadpool oder Wolverine anfangen können, gibt's hier noch eine kurze Zusammenfassung.
Als Ryan Reynolds vor 20 Jahren zum ersten Mal einen Deadpool-Comic liest, da traut er seinen Augen kaum. Denn es ist sein Name, der da in der Sprechblase steht, als Deadpool sich in diesem Heft darüber beschwert, wie eine Kreuzung aus dem Schauspieler und einem chinesischen Faltenhund auszusehen. Für Reynolds ist es mit diesem Gag lieber auf den ersten Blick und ihm ist klar, eines Tages muss er es sein, der Marvels Antihelden auf der Leinwand verkörpert. Zur selben Zeit startet auf den Kinoleinwänden gerade das X-Men-Franchise von 20th Century Fox durch und entwickelt sich mit seinen bislang 15 Teilen zu einer der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Ein Großteil dieses Erfolgs geht auf eine Figur zurück, die nach Spider-Man den Platz 2 der beliebtesten Marvel-Charaktere belegt, Wolverine. Seine messerscharfen Klauen, die er aus seinen Händen fahren lassen kann, sein metallverstärktes Skelett und die Fähigkeit, seinen Körper in fast allen Situationen heilen zu lassen, haben ihm schnell den Platz als Publikumsliebling eingebracht. Auch Deadpool hat übermenschliche Selbstheilungskräfte, die wie bei allen anderen X-Men auf einer Genmutation des sogenannten X-Gen beruhen. Bekannt und beliebt ist er aber vor allem für sein loses Mundwerk, sexuelle Anzüglichkeiten, massive Gewaltdarstellungen und das ständige Durchbrechen der vierten Wand.
Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with Wolverine.
Das Zusammentreffen der beiden Mutanten, für die der mittlerweile 55-jährige Hugh Jackman in seine Paraderolle als Wolverine zurückkehrt, ist für Comic- und Filmfans ein lang ersehntes Kino-Highlight, das mit unzähligen Gags, blutigen Splatter-Sequenzen, einem grandiosen Soundtrack und einer langen Reihe von Cameo-Auftritten alter und neuer Marvel-Stars richtig dick aufträgt.
Ja, ich habe noch ein paar Funfacts gesammelt zum Film. Zum einen haben die als Marketingmaßnahme für den Film jetzt sowohl Wolverine als auch Deadpool eigene, ich glaube, PlayStation- oder Xbox-Controller rausgebracht. Mhm. Und zwar mit ihrem Hintern. Also du hast den Controller und greifst quasi, wenn du den angreifst, den beiden an die Arschbacken.
Das war ja auch so ein Running Gag im Film, das ständig auf den Arsch gehauen wird.
Ja, kannst du jetzt beim Zocken auch machen.
Ja.
Genau. Ja, und dann im Film kommt an mehreren Stellen ein süßer Hund zum Einsatz, den sieht man auch schon im Trailer, Dogpool.
Süß.
Und das ist offiziell, er ist süß, aber er ist auch hässlich. Und das ist offiziell der hässlichste Hund Englands, wusstet ihr das?
Ja.
Nee,
ja.
Was?
Das ist doch lustig. Ich meine, stell dir mal vor, Ryan Reynolds hat die Geschichte ja mitgeschrieben, maßgeblich, ne? Der war mit Autor. Und dann kommt er auf diese Idee und sagt, ja, da kommt der Dogpool vor so und dafür nehmen wir nicht irgendeinen hässlichen Hund, nein, wir brauchen einen mit Titel. Wir nehmen den hässlichsten Hund Englands.
Das heißt, es gibt auch so einen Wettbewerb wieder in England. Hatten die Engländer nicht auch dieses
mit den Würmern?
Würmer aus der Erde?
Ja.
Was ist in England los?
Ja.
An alle Leute aus England, was
es gibt für alles einen Wettbewerb.
So, Leute, genug geplaudert. Ich würde sagen, jetzt legen wir los mit der Wissenschaft.
Ich darf heute wieder anfangen und wir schauen im ersten Part mal auf das Offensichtliche, denn die Sache, die Deadpool und Wolverine miteinander verbindet, ist ja diese krasse Selbstheilungsfähigkeit. Gerade in dem Film gestern Alter, es ist ein Gemetzel. Die beiden gehen ja am Anfang auch aufeinander los so und durchlöchern sich und stechen die Klingen und die Katanas ineinander rein und ziehen die raus und also wirklich ist alles voller Blut und dem passiert nichts. Also sie können sich heilen, sind damit auch so ein bisschen, na unsterblich nicht, Logan ist ja in den Original-X-Men-Filmen gestorben, aber es wird zumindest impliziert, dass es sehr große Anstrengungen braucht, um die beiden tot zu kriegen. Und da habe ich natürlich geschaut, wie das im echten Leben ist, wo wir vielleicht Parallelen finden und habe da eine tolle Expertin für gefunden, mit der wir auch schon ein paar Mal zu tun hatten, nämlich Julia Schnetzer. Die ist Meeresbiologin und eine Podcast-Kollegin, denn die war fürs Geo-Magazin beim Podcast Sag mal du als Biologin dabei und die ist jetzt im letzten Monat fürs Alfred-Wegener-Institut auf einem niederländischen Forschungsschiff über den Atlantik geschippert. Zwischen Brasilien und Westafrika haben die da Algen untersucht. Die kennt sich also in dem Bereich gut aus und das wird auch gleich noch eine Rolle spielen. Und sie ist vor allen Dingen eine coole Deadpool-Expertin, weil sie ein verrücktes Buch geschrieben hat. Das heißt nämlich, wenn Haie leuchten. Und wenn ein Buch schon so einen crazy Titel hat, dann passt das natürlich perfekt auf so einen verrückten Film. Und das allererste, was sie natürlich gleich erzählt hat, ist, dass es im Tierreich ein gutes Beispiel gibt, nämlich das Axolotl. Und das ist so ein mexikanischer Schwanzlurch, der die meiste Zeit seines Lebens im Wasser verbringt. Das sind diese pinken Teile, die so super niedlich sind. Und irgendwie sind die auch so ein Internet-Meme geworden, oder? Man sieht die in ganz vielen GIFs und so. Und die haben halt eine krasse Fähigkeit, die können komplette Gliedmaßen nachwachsen lassen. Also wenn die ein Bein verlieren, dann wächst das komplett wieder nach. Mit Muskeln, mit Knochen, mit Nerven und darüber hinaus können sie auch Organe wieder nachwachsen lassen. Herz, Hirn, Teile vom Rückenmark, Netzhautgewebe im Auge, also das können die alles regenerieren. Und das ist ziemlich ungewöhnlich, weil wir Menschen diese Eigenschaft ja in großen Teilen verlieren, zumindest so ganze Körperteile wieder nachwachsen zu lassen. Und wie das Ganze jetzt mit dem Axolotl zusammenhängt, das hat Julia so ein bisschen eingeordnet.
Wie genau das Ganze funktioniert, wissen wir auch nicht. Aber was man weiß, ist, dass die quasi dass die eine Art Stammzellen haben. Also Stammzellen sind ja quasi, ich sag mal so Urzellen, wo noch nicht entschieden ist, zu was die werden. Also werden die Hautzellen oder Muskelzellen zum Beispiel. Und die haben dann quasi an den Verletzungsstellen sogenannte Stammzellen und können damit dann eben wieder Körperteile oder Organteile nachwachsen lassen.
Ja, also das Problem bei uns ist, wenn wir eine Verletzung haben, dann wird eine Hautzelle, die kann sich zwar teilen und die Wunde wächst zu, aber eine Hautzelle wird halt wieder zu einer Hautzelle. Und man kann eben quasi über diese Zellgrenzen hinweg dann nicht komplette Systeme wieder herstellen und die Axolotls, die können das aber noch. Wir Menschen haben natürlich auch noch Stammzellen im Knochenmark, die sind total wichtig, weil sich unser Blut immer wieder erneuert und für die Blutgenerierung braucht man eben Stammzellen, weil diese Blutzellen aus den Stammzellen heraus gebildet werden. Das wissen auch viele, ne? Das ist wichtig für diese Stammzellentransplantation bei bestimmten Krebsformen, also bei Blutkrebs zum Beispiel ist das wichtig. Deswegen ist es auch ganz cool, wenn ihr euch da als Spenderin oder Spender eintragen lasst. Und diese Stammzellenforschung ist eben so ein Ansatz, in diese Richtung zu gehen, dass man sagt, okay, vielleicht können wir damit in Zukunft verstehen, wie sich Zellen ausdifferenzieren, um dann auch komplexere Wunden und Verletzungen und vielleicht sogar abgetrennte Gliedmaßen wieder nachwachsen zu lassen.
Weißt du zufällig, wie die Lebenserwartung eines Axolotl ist?
Nein.
Okay, ich ziehe die Frage zurück.
Wir können was anderes sagen. Julia hat nämlich so ein bisschen noch eingeordnet, warum das beim Axolotl eine gewisse Besonderheit ist. Ich gucke gleich mal nach, wie lange die leben, aber die führen ein ganz besonderes Leben.
Das Axolotl ist auch so ein abgefahrenes Viech, weil eigentlich ist das quasi in einem Dauerlarvenstadion. Also es ist ein Salamander eigentlich. Und das Axolotl ist eigentlich die Larvenform und die werden einfach nie erwachsen. Und damit hängt wahrscheinlich diese Regenerationsfähigkeit auch zusammen, dass die quasi in diesem ewigen Larvenstadium sind.
Ist voll geil, die werden nicht erwachsen.
Ja, ne? Hm. Peter-Pan-Tiere.
Ich wollte auch gerade Peter Pan sagen.
Wobei ich jetzt nicht weiß, was passiert, wenn du bei Peter Pan einen Arm abschneidest. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also Axolotl leben bis zu 25 Jahre. Und man kann sich da wirklich so Bilder im Zeitverlauf angucken. Ich habe da auch mal ein Video von so einem Zeitraffer gesehen. Es sieht einfach total irre aus, wenn da aus so einem kleinen Stump wieder komplett der gesamte Vorderlauf da wieder nachwächst. Das ist einfach total irre. Es gibt aber noch ein Tier, bei dem das ein bisschen krasser ist. Denn das Problem ist beim Axolotl, wenn du, das hat Grenzen, ja, wenn du jetzt zum Beispiel den Kopf von einem Axolotl abtrennst, dann ist Schicht im Schach. Also dann passiert halt nichts.
Bitte nicht ausprobieren.
Ja, bitte nicht. Nein, um Gottes Willen. Wir lieben die. Ich packe euch mal einen Link in den Chat und ich würde euch mal bitten, mal kurz auf diesen Link zu klicken, denn ich habe ein Tier gefunden, was einfach ein bisschen krasser ist als das Axolotl.
Ugh.
Anne, kannst du beschreiben, was du siehst?
Ich kann gerne, aber es ist auch ein bisschen unschön. Also es ist eine Schnecke, aber sie ist zweigeteilt. Sie hat, also die Schnecke, der Kopf liegt daneben, aber der Kopf bewegt sich weiter. Und dann ist es quasi auch so ein Zeitraffer, ich glaube, das war jetzt zu schnell. 17 Tage später ist einfach der ganze Körper nachgewachsen.
Krass.
Nacktschnecke.
Es ist keine Nacktschnecke, es ist eine Seeschnecke.
Ja, aber sie hat keine Schale, das meine ich.
Nein, genau. Also du hast recht, das ist eine Nacktschnecke, aber eben jetzt keine, die an Land lebt, sondern die lebt im Meer. Und das sieht einfach so krass aus. Auch dieses Video packen wir euch natürlich in die Shownotes. Es ist wirklich, der Kopf der Schnecke wandert alleine umher und der komplette Körper wächst innerhalb von 3 Wochen wieder nach.
Wie krass.
Und es geht sogar krass los. Also der Name dieser Meeresschnecke ist Elysia marginata. Die gibt es vor allen Dingen im Indopazifischen Ozean und lebt in so Oberfläche bis 10 Meter Tiefe ungefähr. Und sie hat einen, die ist in der Aquaristik auch sehr beliebt. Also Axolotls werden ja auch gerne in Aquarien gehalten. Und diese Schnecke ist da auch beliebt. Und sie hat einfach einen übelst geilen deutschen Namen. Und zwar heißt die Dunkelrandsaftsauger.
Na, aber das passt. Der Rand ist dunkel hier. Das ist, die ist so grünlich und hat so einen dunklen Rand.
Was für Saft mag sie? Ist sie eher so der Apfelsafttyp oder Multivitamin? Möhre oder Tomate?
Oder Slushy.
Ey, Slushy-Schnecke.
Slushy-Schnecke. Im Englischen ist der Name auch geil. Das heißt Dark Margin Sap Sucking Slug.
Oh, wow.
Das könnte auch so in so einem Eminem-Song vorkommen, oder? You Dark Margin Sap Sucking Slug.
Witzig.
Das ist nicht das Einzige, was kurios ist bei dieser Schnecke, denn die hat am Hals eine Sollbruchstelle. Die Schnecke wächst und dann hat sie quasi, das sieht aus wie so ein ganz dünnes Band zwischen Kopf und Körper. Und an dieser Stelle trennt sich dann tatsächlich im Laufe ihres Lebens der Kopf vom Körper ab. Und dann wandert der eben umher und nach 3 Wochen wächst ein neuer Körper nach und der alte Körper stirbt.
Was? Also das macht die von ganz alleine?
Das macht die von alleine.
Warum?
Damit sie sicherstellen kann, dass ein von Parasiten befallener Körper sie nicht umbringt. Und dann stellt sie sich lieber einen neuen Körper her, lebt mit dem weiter und der alte kann dann mit den Parasiten verrotten.
Ganz schön radikal.
Und stellt dann auch das Herz erst danach wieder her. Also sie lebt eine kurze Zeit ohne Herz.
Krass. Das heißt, der Kopf ist ein stehendes Gewässer in der Zeit. Wird nichts durchgepumpt.
Ja.
Ist einfach,
ja.
Genau. Wow.
Irre, oder? Hm. Die ist jetzt natürlich auch nicht so komplex. Also die ist ja auch durchsichtig. Ne? Man kann da quasi so reingucken. Mhm. Das funktioniert jetzt natürlich nicht so wie beim Menschen.
Ja klar, aber trotzdem haben diese ganzen Organe auch bei einer Schnecke ja irgendeinen Sinn. Ja? Die haben ja auch ein Herz und die haben Verdauungsorgane und dieses ganze Zeug. Und der Kopf kann also auch ohne.
Exakt. Und die haben am Anfang gedacht, dass das vielleicht eine Reaktion auf Fressfeinde ist. Hm. Und dieser Prozess der Abnabelung von dem Kopf dauert aber mehrere Stunden. Und da haben sie gedacht, okay, das kann nicht sein. Ja, also kommt jetzt ein Fressfeind und dann dauert es erstmal 7 Stunden.
Ja, Moment, ich muss hier kurz was abwerfen.
Genau.
Das könnt ihr haben, den Rest nehme ich mit.
Ja.
Aber wie krass ist es, statt Wurmkur einfach den ganzen Körper abtrennen?
Ja, es gibt noch ein Lebewesen, was noch krasser ist. Also krasser als das Axolotl, krasser als diese Seeschnecke. Und zwar sind das Planarien. Planarien, das sind kleine Würmer und die haben auch ein zentrales Nervensystem, die haben auch ein Gehirn, die haben auch alle Neurotransmitter, die wir Menschen auch haben. Und die können aber ihren kompletten Körper aus mehreren Schnittstücken nachwachsen lassen. Also du kannst die an verschiedenen Stellen zerteilen und dann wächst aus allen Teilen ein kompletter, identischer Plattwurm nach mit Gehirn.
Die klonen sich quasi.
Sind Klone.
Das sind Klone.
Krass. Das ist ja wie so eine Hydra.
Ja, ja.
Hydra-Wurm.
Ja, genau. Krass. Nur, dass es individuelle Lebewesen danach sind und eben nicht mehr miteinander verbunden. Und natürlich haben Wissenschaftler das auf die Spitze getrieben und es gibt einen Rekord. Schätzt mal bitte, was ist der Rekord im Zerteilen, wo danach einzelne Würmer wieder bei rauskommen?
Wie groß ist der Wurm?
Also es gibt einzelne Exemplare und auch einzelne Spezies, die deutlich größer und auch deutlich kleiner sind. Aber der Durchschnitt ist so 10 bis 80 Millimeter, also so bis zu 10 Zentimeter. So stell dir ein Geodreieck vor.
Mhm,
300.
300? Wow, das, okay. Na, ich mein Tipp wäre 100 gewesen. 100.
Also Anne ist auf jeden Fall heiß dran. Es sind 275. Die haben einen Plattform in 275 Teile zerteilt und jedes Teil hat den kompletten Wurm nachgebildet.
Ey, da bist du doch aber schon im Bereich Mikrometer. Wie groß ist eine Zelle?
Ja.
Also dann wächst ja aus einzelnen Zellschichten schon wieder so ein Wurm.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, weil es gibt wahrscheinlich einzelne Exemplare, die dann vielleicht auch einen halben Meter sind. Mm, okay, das weiß ich jetzt nicht so. Ne?
Okay. Ja, aber trotzdem ist
irgendwie
krass.
Irgendwie crazy, aber auch irgendwie gemein, den so oft zu teilen, der arme Wurm.
Ja, ist super gemein.
Ja, das ist halt dann wieder die Seite der Forschung, die wir hier im Podcast gerne...
Ja.
Alle, die es nicht sehen, ich schüttle gerade mit dem Kopf.
Ja, aber ich meine... Jetzt mal ohne Scheiß, wir sind ja bei Deadpool und Wolverine. Ja. Also, come on.
Ja.
Das ist extrem Deadpool,
auf
oder?
Auf jeden Fall.
Weil ich meine, bei Deadpool 2 fängt an damit, dass er auf diesem Küchentisch liegt, den Gasherd aufdreht und sich selbst in die Luft jagt, weil er so traurig ist, weil seine Freundin gestorben ist. Und dann beginnt der Film damit, dass der Kopf von Deadpool von seinem Körper abgerissen wird und aufs Publikum zufliegt. Und ich meine, das ist ja schon die Seeschnecke, ne?
Ja.
Aber dass du dann quasi aus einzelnen Teilen wieder das alles zusammensetzt, ich finde, das ist schon Deadpool verdächtig.
Ja.
Wobei es bei Marvel nicht ganz geklärt ist, welcher Teil von Deadpool jetzt nachwächst. Also, die sagen immer, es ist der Teil mit dem Kopf. Und es gibt auch einen Comic, da wird er in der Mitte geteilt.
Hm.
Und da ist es dann so, dass sie ihn quasi zusammenkleben. Also, die packen die beiden Teile wieder zusammen und dann wächst er in der Mitte wieder zusammen. Aber es ist jetzt im Kanon, soweit ich das weiß, noch nicht zweifelsfrei geklärt, welcher Part wichtig ist. Aber man kann jetzt davon ausgehen, dass das wahrscheinlich das Gehirn ist, was das alles steuert.
Ja, weil das ist auch das Ding mit den Würmern. Ich weiß nicht, wie kompliziert das Leben eines Wurms ist. Wir hatten ja auch schon, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist zu leben.
Ja.
Und Tiere sammeln ja auch über ihr Leben Erfahrungen. Ja, also auch Tiere lernen ja, selbst glaube ich Würmer wahrscheinlich, oder? So, kann ich mir vorstellen. Das heißt, wenn jetzt der kleine Teil des Wurms, der kein Gehirn war, nachwächst, dann ist das ein Wurm ohne jede Lebenserfahrung.
Eventuell kann ich dazu nachher noch was sagen.
Okay,
vielleicht
cool.
Ist es nicht so.
Aha, okay.
Ich habe da noch eine kleine Sache noch euch mitgebracht. Aber wo du gerade sagst, wie kompliziert ist das Leben eines Wurms? Ich habe mich das auch gleich gefragt. Es hat jetzt nicht unbedingt was mit wenig komplex und sehr komplex zu tun, sondern eher, wie gut ist das System, das du gerade betrachtest, auf den Vorgang angepasst und wie gut kann es dann mit solchen Sachen wie Essen, Fortbewegung, Regeneration umgehen? Und das fand ich ganz interessant. Jetzt auch gerade, wenn wir überlegen wollen, ob das bei einem Menschen funktionieren könnte. So. Und Julia hat auch gesagt, Menschen an sich sind ja jetzt nicht unkrass, was die Heilungskräfte angeht. Ich meine, das, was wir gestern im Kino gesehen haben, das war natürlich exorbitant und auch einfach völlig gaga. Aber Julia hat dazu noch was gesagt.
Wir haben ja als Menschen auch Regenerationsfähigkeiten, ne? Also zum Beispiel, die Leber ist zum Beispiel extrem regenerativ. Also so die Leber, da kann ein großer Teil zerstört werden und das wächst wieder nach. Also wir können uns schon auch ganz gut selber reparieren.
Also das, was hier, glaube ich, eine Rolle spielt, wenn wir jetzt nochmal auf den Film schauen wollen, ist dieser Faktor Zeit. Ne? Bei Deadpool und Wolverine geht das einfach super schnell. Also wir Menschen haben auch krasse Selbstheilungsfähigkeiten, aber halt nicht innerhalb von wenigen Sekunden so. Es gibt aber noch einen ganz neuen Ansatz und den fand ich super spannend, den möchte ich euch gerne noch erzählen. Und zwar gibt es Michael Levin. Michael Levin ist ein Biologe am Wyss Institute an der Uni Harvard. Und der hat ein krasses Deadpool-Bild erstmal aufgemacht. Der hat gesagt, wir waren ja alle schon mal Deadpool. Er hat gesagt, wenn du einen menschlichen Embryo nimmst und ihn in der Mitte durchschneidest, dann bekommst du nicht zwei Teile, sondern du bekommst nach gewisser Zeit zwei komplett gleiche Embryos. Weil die Zellen halt irgendwie wissen, Mist, hier fehlt die Hälfte, das bauen wir jetzt einfach wieder nach. Ich möchte dazu sagen, er hat keinen menschlichen Embryo genommen und ihn in der Mitte geteilt. Ich glaube, das hat noch niemand getan. Aber er hat sich überlegt, Wie kann das sein? Also was ist das, was ist der Mechanismus dahinter? In diesem Embryonalstadium ist ja dein Gehirn noch gar nicht richtig entwickelt. Mhm. So. Also es kann nicht am Gehirn liegen. Auch evolutionär betrachtet, das Gehirn kam zum Schluss. Und vorher hat der gesamte Körper bei allen anderen Lebewesen, auch in Bakterien und so, die haben ja auch schon Informationsweitergabe für Baupläne und so. Das muss also irgendwie anders funktionieren. Und er sieht den Schlüssel in einer Sache, nämlich in der Bioelektrizität. Er sagt, die Zellen, die sind eigentlich nur die Hardware, aber das elektrische Netzwerk, also diese Kommunikation zwischen den Zellen über die Ionenkanäle, ne, diese ganzen elektrischen Signale, die darüber weitergegeben werden, das ist die Software und das ist ein System, was programmierbar ist und was auch sowas wie ein Speicher ist. Also er sagt, du kannst in diesem elektrischen Netzwerk der Zellen sind Informationen gespeichert. Und das ist natürlich eine These, mit der er auch aneckt. Er sagt, er kann immer genau sagen, in welchem Forschungsinstitut er ist, gemessen an dem Part in seinem Vortrag, wo die Leute anfangen, mit Steinen zu werfen. Also wenn er eher im so psychologischen, psychiatrischen Umfeld ist, dann haten ihn die Leute an einer anderen Stelle, als wenn er jetzt zum Beispiel bei Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftlern ist. Aber er sagt, er hat das in Experimenten rausgefunden. Er hat nämlich auch an diesen Planarien geforscht, an diesen Plattwürmern. Und er sagt, wenn wir die Planarien verstanden haben, dann werden wir die Antworten auf einen Großteil unserer Fragen haben, was die Regeneration von ganzen Organen und Gliedmaßen angeht. Denn er hat gesagt, es gibt elektrische Muster, die im Gewebe gespeichert sind und die den Planarien zum Beispiel auch sagen, wie viele Köpfe die zu haben haben. Denn wenn du die jetzt 275 Mal zerteilst, dann muss ja jeder Teil in diesen Zellen, die da übrig sind, wissen, wie das Nervensystem aussehen muss, wie der Kopf aussehen muss. Und er hat gesagt, die haben dieses Muster nachgebaut. Also die haben mit verschiedenen Chemikalien diese elektrischen Impulse, die zwischen den Zellen hin und her gegeben werden, nachgebildet und haben es geschafft, die Planarien umzuprogrammieren. Die haben Planarien genommen, zerteilt und die über äußere Stimulation, über diese Chemikalien, dazu gebracht, zwei Köpfe auszubilden. Also die haben dann diesen Bauplan quasi gehijackt und haben die an mehreren Stellen zerteilt und alle Stellen, die sie zerteilt haben, sind mit zwei Köpfen wieder nachgewachsen. Das heißt, sie haben es geschafft, auf diesem Level der elektrischen Stimulation und Information zwischen den Zellen ein komplett neues Bausystem zu entwickeln und in die Zellen zu geben, was da quasi als Erinnerung in den Zellen gespeichert ist und was jeder einzelne abgeschnittene Part mit übernimmt. Das ist doch total irre, oder?
Das ist ganz schön cool.
Krass, dass das geht.
Und das beantwortet auch die Frage, die ich mir schon oft gestellt habe, woher weiß zum Beispiel der Arm, wann er aufhören muss zu wachsen?
Mhm.
Also das sind ja immer solche Sachen, das Zeug teilt sich, dann geht es weiter, dann wächst jetzt hier irgendwie ein Muskel, dann wächst da die Haut und so. Und das heißt, die Information ist in elektrischen Signalen, in Potenzialen von benachbarten Zellen quasi drin.
Zumindest ist das, was er jetzt sagt und woran er forscht, mhm, und wo er sagt, das ist natürlich ein Schlüsselfaktor für das Verständnis dafür, wenn wir dann eben Organe nachwachsen wollen. Mhm. Denn offensichtlich kannst du dieses Wachstum und diese Informationen, auch Bauplaninformationen, aus einzelnen Zellen herausholen, beziehungsweise aus diesem elektrischen Netzwerk. Und das ist natürlich eine Sache, die ist für die Forschung total cool, aber Professor Xavier wird das total ankotzen, weil es hat dann eben nichts mit Genetik zu tun in dem Moment, ja? Also diese Veränderung des Bauplans kommt komplett ohne eine genetische Veränderung. Die haben nichts in der DNA der Zellen verändert, sondern nur in dieser Software, wie sie sagen. Das ist auch krass.
Ganz schön cool.
Find's irre. Ich meine, es muss ja auch erstmal jede Zelle wissen, dass der Kopf irgendwie gerade weg ist und dass wir jetzt noch einen brauchen und dann noch einen zweiten.
Ja, oder?
Ja.
Ist ja irre. Naja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie wir in Zukunft zu Deadpool oder Wolverine werden könnten.
Nachdem wir uns jetzt mit den Regenerationsfähigkeiten von Deadpool und Wolverine beschäftigt haben, möchte ich ein bisschen was erzählen zu dem absoluten Markenzeichen von Wolverine, seinen Krallen. Aber nicht seinen Krallen direkt, sondern dem Zeug, mit dem sein Skelett und auch seine Krallen überzogen sind, und zwar Adamantium. Adamantium ist so ein Material aus dem Marvel-Universum, was irgendwie so super abgefahrene Eigenschaften hat, wie super krasse Festigkeit, super krasse Härte, es ist unzerstörbar. Und was man erstmal festhalten kann, ist, dass Adamantium kein chemisches Element ist, sondern eine Legierung. Und eine Legierung ist ein Gemisch aus mehreren chemischen Elementen, meistens irgendein Metall, wie zum Beispiel einfaches Eisen. Und da ist irgendwelches anderes Zeug reingepanscht, um die Eigenschaften eben zu verändern. Bei Stahl beispielsweise ist es großer Teil Eisen mit ein paar Prozent Kohlenstoff meistens drin. Dass die Klingen eben aus Metall sind, beziehungsweise dass Adamantium ein Metall ist, sieht man beispielsweise daran, dass das eben so metallisch schimmert. Ja, Metall hat ja so einen charakteristischen Glanz. Und das liegt daran, dass Metall eine chemische Metallbindung hat. Die zeichnet sich dadurch aus, dass da die Elektronen nicht fest an irgendwelchen Atomen dranhängen, sondern dass die wie in so einem Elektronensee in diesem Kristallgitter rumschwimmen. Hm. Also die sind nicht fest, sondern frei beweglich. Deswegen leiten Metalle auch den Strom ziemlich gut. Wenn jetzt Licht beispielsweise auf so ein Metall trifft, dann nehmen diese Elektronen das Licht auf und dadurch, dass die eben frei sind, können die jede beliebige Energie aufnehmen. Also jede Farbe vom Licht nehmen die auf und geben die auch wieder ab. Und dadurch entsteht eben so ein metallischer Glanz, beziehungsweise man kann sich auch in einem Metall spiegeln, das reflektiert auch verschiedene Farben und so. Und das kommt eben dadurch, dass es eben freie Elektronen hat.
Wow, das wusste ich nicht.
Mhm. The more you know. Wolverines Knochen sind jetzt eben in einem Experiment mit diesem Metall überzogen worden. Und das gibt ihm eben auch zum Teil seine große Widerstandskraft. Ja, der Typ ist einfach unkaputtbar. Neben seinen Regenerationsfähigkeiten ist der Typ eben auch super stabil. Und
stabil!
Das sind wir wieder dabei. Und je stabiler er ist, desto fester kann er natürlich auch zuschlagen. Weil ob etwas bricht oder nicht, hängt davon eben ab, wie zug- oder druckfest es ist. Und Festigkeit ist physikalisch eben sowas wie ein Druck. Also wie viel Kraft muss man auf eine bestimmte Fläche ausüben, bevor etwas eben kaputt geht. Und je größer diese Festigkeit ist, desto schwerer ist es eben, was kaputt zu machen. Und Knochen haben zum Beispiel eine Festigkeit von 100 bis 150 Megapascal. Also das ist eben die Einheit für die Festigkeit und das hängt so ein bisschen davon ab, ob man die auf Zug oder Druck belastet. Und das würde eben bedeuten, dass beispielsweise bei den 150 Megapascal man 15 Kilogramm auf einen Quadratmillimeter Knochen legen müsste, bevor der kaputt geht.
Wow.
Das ist schon erstmal relativ viel. Mhm. Und Knochen kriegen ihre Stabilität vor allen Dingen durch ihre Geometrie. Also da ist das Material nicht unbedingt so das, was die Festigkeit ausmacht, sondern vor allen Dingen, wie die Knochen strukturiert sind. Denn vor allen Dingen die großen Knochen, so zum Beispiel der Oberschenkelknochen, der hat innen drinne so ein feines Geäst aus solchen Fasern und die wachsen eben in die Richtung besonders gut, in die der Knochen belastet wird. Also wenn man Knochen anfängt zu belasten, wenn ein Baby beispielsweise anfängt zu laufen, dann wachsen diese Fasern innerhalb der Knochen eben in eine bestimmte Richtung, um Belastung eben besonders gut abzufangen. Und dadurch, dass das wie so ein Schwammgewebe ist, werden die eben auch besonders leicht. Ja, weil wenn man viel Knochen mit sich rumschleppt, ist es natürlich auch immer eine Frage des Gewichts, wie viel Muskeln man noch dazu braucht, um sich eben ordentlich zu bewegen. Deswegen haben Vögel eben auch sehr, sehr leichte Knochen, sehr, sehr hohle Knochen, damit die eben fliegen können, damit die eben nicht viel Gewicht mit sich eben rumschleppen. Und Stahl beispielsweise ist 10-mal fester als Knochen. Also das hat eine Festigkeit von 1000 oder bis zu 1200 Megapascal. Da müsste man also 120 Kilogramm auf einem Quadratmillimeter ablegen, bevor das irgendwie kaputt geht. Und Adamantium soll jetzt nochmal fester sein. Wenn jetzt das Skelett also mit Adamantium überzogen ist, wird es also fester, aber auch nochmal schwerer und mit mehr Muskeln könnte man das eben dann entsprechend ausgleichen und es gibt jetzt verschiedene Abschätzungen im Internet, wie schwer dieses Adamantium ist. Da habe ich verschiedene Sachen gefunden und so grob gesagt wiegt das Adamantium auf Wolverines Skelett 47 Kilogramm. Ein normales Skelett hat so 10-15% der Körpermasse eines Menschen, würde bei Wolverine so bei seinen 88 Kilo, das ist so ein Wert, den ich gefunden habe, den er wiegt, so 9-10 Kilogramm machen und da kommen jetzt nochmal 47 Kilogramm Adamantium obendrauf. Also deswegen wiegt Wolverine so ein bisschen was über 130 Kilo.
Das ist wie wenn du einen Zentner Kartoffeln mit dir noch rumschleppst.
Ja genau, ist schon ganz ordentlich. Weil das eben so halbwegs schwer ist und stabil, kann man Wolverines Knochen eben auch ganz gut als Wurfgeschosse einsetzen, was man auch in einer sehr, sehr coolen Szene im Film ziemlich gut sieht. Aber wollen wir nicht so viel spoilern, aber möglicherweise werden diese Knochen als Waffe benutzt.
Möglicherweise.
Problem dabei ist jetzt, dass die meisten Metalle im Körper giftig sind. Das heißt, wenn man eben so Implantate in den Körper reinmacht, zum Beispiel um künstliche Gelenke in den Körper zu bringen oder irgendwelche Schrauben bei Knochenbrüchen oder sowas, dann müssen die aus speziellen Legierungen sein, die eben nicht giftig sind, die biokompatibel sind. Das heißt, die sich nicht irgendwie auflösen im Körper, die keine Stoffe in den Körper abgeben und wo unser Immunsystem eben nicht so abwehrend drauf reagiert. Und deswegen gibt es so spezielle Stähle für die Medizin. Aber Adamantium scheint nicht biokompatibel zu sein. Das sehen wir in diesem Logan-Film. Da ist Wolverine ja ziemlich alt und wird immer schwächer, seine Regeneration ist nicht mehr so gut und da wird er durch das Adamantium so langsam eben vergiftet. Und wo er noch jung war und noch frisch, wo das alles so halbwegs funktioniert, da konnte er diese Vergiftung eben durch seine Selbstheilungskräfte ganz gut kompensieren, aber im Alter geht das eben nicht so gut, Und deswegen lief das am Ende nicht so gut für ihn mit diesem Adamantium in seinem Körper.
Passt eigentlich ganz gut zu dem Teil, den wir eben hatten. Da haben wir ja auch gesagt, dass Menschen auch ziemlich gut heilen und regenerieren können. Und da haben wir gar nicht gesagt, dass das ja auch bei uns so ist. Also Kinder heilen ja viel besser ihre Wunden als Erwachsene später.
Ja,
stimmt.
Bei Wolverine ist ja auch das Besondere, dass wenn er seine Krallen ausfährt, schneidet er ja durch seine Hand durch. Ja, das heißt, der schneidet sich und es geht wieder zurück und er heilt wieder sofort zu. Und auch da hat Julia noch ein sehr, sehr cooles Tier gefunden, was genau so einen Move macht. Und das hören wir jetzt uns mal kurz an.
Und zwar gibt es den afrikanischen Haarfrosch. Und der kann im Endeffekt das, was Wolverine kann. Und zwar kann der Krallen aus seiner Hand ausfahren lassen. Die gehen auch wirklich durch die Haut. Und zwar sind es nicht Krallen, sondern das sind im Endeffekt die Knochen der Zehen, die spitz sind, und bei Gefahr lässt er die eben ausfahren. Ein bisschen wie eine Katze, aber tatsächlich sind die unter der Haut und stechen durch die Haut. Also wie bei Wolverine, sprichwörtlich. Und genau, und die kann er dann als Waffe benutzen. Und das fand ich ziemlich abgefahren. Und Haare, Haare haben die Männchen auch noch. Also es ist ein ziemlich abgefahrener Frosch.
Aber das ist ja voll der Wolverine-Frosch.
Ja.
Weil Wolverine hat auch sehr viele Haare.
Ja, und er hat auch so geile Koteletten. Und dieser Frosch, der hat nämlich die Koteletten so an der Seite von seinem Körper. Das heißt ja also Körperkoteletten.
Okay. Ich habe gerade ganz kurz gehofft, sie sagt jetzt auch, dass das Tier, was das kann, auch der Wolverine ist. Also es ist ja auch ein echtes Tier, aber es war dann doch nur der afrikanische Haarfrosch.
Stimmt, ne? Der Vielfraß heißt das, glaube ich, das Tier.
Ja, auf Deutsch heißt das irgendwie Vielfraß. Klingt nicht ganz so wild.
Überhaupt nicht, nee. Aber ich finde, dieser afrikanische Haarfrosch ist ja sogar ein noch viel besserer Wolverine, weil Wolverine ja eigentlich die meiste Zeit seines Lebens, der ist ja über 200 Jahre alt, diese Knochenkrallen, er hat ja keine Krallen, das sind ja Knochen, die aus seiner Haut, also aus seiner Hand durch die Haut durchfahren.
Mhm.
Und das sehen wir ja in der Origin-Story von Wolverine, auch in den Filmen, dass das eigentlich Knochen sind, die er da raus schießt und die erst später mit dem Adamantium ummantelt werden.
Genau.
Und das heißt, dieser Haarfrosch ist eigentlich ein noch viel besserer Wolverine, weil das der originale Mechanismus ist.
Mhm. Ja, super cool. Also habe ich auch echt gestaunt. Und dieser Frosch, der verletzt sich dabei eben und muss sich dann auch wieder selber heilen. Und das dauert eben dann auch ein bisschen länger als ein paar Sekunden als bei Wolverine. Aber es ist echt cool, dass die Natur tatsächlich so einen Mechanismus hat.
Ich sehe aber auch schon die Enttäuschung bei allen, die das gleich googeln und bei YouTube sich das Video angucken, weil das sind natürlich keine zentimeterlangen Krallen, die er da rausfährt. Das sind so kleine Spitzen, ne? Das
genau.
Ist eher so wie so Widerhaken oder so.
Ja, genau. Das sind so kleine Spitzen. Es sieht so ein bisschen aus wie bei einer Katze, die Krallen. Mhm. Nicht ganz so gekrümmt, aber die sind jetzt nicht super lang. Also da kann er mit jetzt andere Tiere nicht abstechen. Ich glaube, das ist einfach, der kratzt ein bisschen und haut er ab.
Die wichtige Frage ist doch jetzt, kommt der Haarfrosch gegen Dogpool an?
Gute Frage. Vielleicht sollten wir das mal an Marvel schreiben und sagen, okay, im nächsten Film wollen wir den Kampf Haarfrosch gegen Dogpool.
Im Hässlichkeitscontest.
Genau. Ja, und zum Thema Schneiden. Also diese Krallen schneiden sich ja durch Wolverines Haut und durch die Haut vom Frosch. Und ob jetzt Klingen gut schneiden, hängt auch wieder so ein bisschen vom Druck ab. Und zwar der Druck, den die Schneide auf den Gegenstand ausübt. Und Druck ist ja auch Kraft pro Fläche, wie so diese Festigkeit. Und wenn der Druck auf diese Oberfläche jetzt größer ist als diese maximale Festigkeit, dann wird Zeug geschnitten. Und um den Druck zu erhöhen, hat man jetzt eben mehrere Möglichkeiten. Entweder man nimmt eine größere Kraft oder man macht die Fläche der Schneide entsprechend kleiner. Und das kennt jeder aus der Küche, wenn eben ein Messer stumpf wird, dann wird die Fläche der Schneide eben entsprechend größer. Und das sieht man immer ziemlich gut an Tomaten. Also so die Tomate ist ja immer der Benchmark für Messerschärfe. Ja, und eine Tomatenhaut hat übrigens eine Zugfestigkeit von ungefähr 10 Megapascal. Das heißt, man müsste 1 Kilogramm auf 1 Quadratmillimeter Tomate legen, damit die reißt.
Das sind so Sachen, die niemand, das habe ich nachher sofort wieder vergessen.
Ja, aber es gibt Festigkeitsexperimente für heute von Gemüse. Gibt es Paper zu.
Witzig.
Gut, ne?
Klasse.
Und das heißt, beim Schleifen trägst du quasi von der Klinge Material ab, damit sie schmaler und damit quasi weniger Fläche hat und dann schärfer dadurch wird.
Genau, also wenn man ein Messer schleift, legt man das ja relativ flach auf so einen Schleifstein oder auf so einen, keine Ahnung, auf so einen Stab. Gibt es ja zum Schärfen und dann schleift man sozusagen vorne an der Kante vom Messer eben Zeug ab, dass die Fläche wieder besonders klein wird, also besonders dünn. Und was besonders scharf ist, sind beispielsweise Skalpelle oder Rasierklingen. Und schätzt mal, wie breit eine Rasierklinge ist. An der Kante von der Schneide.
Oh, voll schwer zu sagen.
Haarbreit?
Ja. Haarbreit, nee, breiter als ein Haar, würde ich sagen. Ich sage 10 Haare.
10 Haare, okay.
Okay, dann sage ich 20 Haare. Ich habe keine Ahnung.
Ja, es ist viel, viel weniger. Ihr legt alle krass daneben. Es sind 10 Nanometer.
Oh. Was?
10 Nanometer.
Wow.
Was?
Ja, ja. Also eine ordentlich geschärfte Rasierklinge, da ist die Klinge 10 Nanometer breit.
Was?
Ja, aber stimmt, die muss ja ein Haar abrasieren. Das wäre ja auch komisch, wenn das dann so breit wäre wie 20 Haare. Aber hey.
Also Haar ist im Bereich wenige Mikrometer.
Ja.
Und das heißt, so eine Rasierklinge ist 1000-mal dünner als ein Haar.
Also müsste Wolverine dann eigentlich entweder seine Krallen feilen oder immer mehr Kraft aufwenden, wenn er irgendwo reinhaut.
Das stimmt, genau. Also wie Wolverine das macht, dass seine Krallen nicht stumpf werden. Naja gut, also solange er nicht auf Adamantium schlägt, bleiben die ja scharf. Weil,
ja, die sind ja unzerstörbar. So,
genau.
Dann müssen die eigentlich immer gleich dünn bleiben.
Genau, ja. Also solange er jetzt nicht massiv an irgendeinem anderen Adamantium-Gegenstand da rumarbeitet, ist das eigentlich cool. Dann bleiben die so. Und ich habe mal ausgerechnet, wenn man annimmt, dass die Klinge 30 cm lang ist und scharf wie eine Rasierklinge, also 10 Nanometer im Durchmesser, dann müsste der nur 3,6 Newton aufbringen, um so harten Stahl zu schneiden. 3,6 Newton, ist ein Gewicht von 360 Gramm. Das ist einfach wie durch Butter durch. Dann braucht man quasi keine Kraft und schneidet alles durch. Und weil Wolverine ja auch voll des Muskelpaket ist, der Typ ist ja mega kräftig, ja, das war auch im neuen Film, war das auch Thema, dass der eine ganz schöne Kante ist, bräuchte der gar nicht so scharfe Krallen, um eben Zeug durchzuschneiden. Ja, also wäre Adamantium so ein festes Zeug, dann könnte der mit seinen Krallen tatsächlich, wie man es in den Filmen sieht, durch alles easy peasy durchackern. Dann habe ich nochmal geguckt, welche Legierung oder welches Material, was wir in unserer Welt haben, kommt denn Adamantium am nächsten. Und wenn man davon ausgeht, dass es so eine Art Stahl ist, dann wäre das mit den beschriebenen Eigenschaften eben mit der hohen Festigkeit und so sogenannter U-Boot-Stahl oder auf Englisch Mangaloy.
U-Boot-Stahl?
Auf Deutsch heißt es U-Boot-Stahl.
Wirklich, ihr Saftsauger, U-Boot-Stahl? Was sind denn für Leute mit Begriffen, ey?
Genau, Wolverine, Fresskatze, Fressteufel.
Vielfraß.
Stimmt.
U-Boot-Stahl, Vielfraß, Saftsauger.
Ja.
Das ist irgendwie, wir können keine guten Superheldenfilme machen.
Nee. Und Mangaloy klingt einfach viel geiler.
Klingt
übelst
geil.
Ja, klingt super geil.
Mangaloy. It's the Mangaloy.
Yeah.
From the makers of Adamantium comes Mangaloy.
Mangaloy is iron with 12% manganese. Also Mangaloy oder U-Boot-Stahl ist eben Eisen mit 12% Mangan drin, statt Kohlenstoff. Und das ist eben super fest und hart. Und das ist so am Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA entwickelt worden. Und im Ersten Weltkrieg waren auch die Helme von den US-Soldaten aus diesem Material gemacht. Und die Deutschen haben halt U-Boote draus gebaut.
Oh Mann, okay. Ja,
aber natürlich auch für U-Boote braucht man bei den entsprechenden hohen Kräften natürlich auch einen relativ festen Stahl.
Ja, es hat viel Druck da unten. Das, ja,
genau.
Logisch.
Ja. Mhm. Aber das Problem bei Stählen ist eben, je härter die sind, desto spröder werden die auch. Die brechen dann eben leicht. Obwohl Stahl natürlich auch relativ biegsam ist. Ne? Aber wenn man jetzt nach der Härte von den Materialien geht, da sind in unserer Welt eben eher so Diamant oder kubisches Bornitrit die Sachen, die wirklich am härtesten sind. Aber das sind halt keine Metalle. Ja, das sind die glänzen nicht so wie das Adamantium, also fällt das eher raus. Mhm. Und im März von diesem Jahr wurde ein neues Metamaterial vorgestellt. Metamaterialien, das sind Stoffe, die eben auch bestimmte Legierungen sind. Aber das Besondere bei diesen Materialien ist eben, dass man die in einer bestimmten Weise strukturiert. Also es ist jetzt nicht einfach so ein Zeug, was man irgendwie gießt jetzt wie einen Stahl, sondern durch verschiedenste Prozesse kann man deren Oberfläche eben noch bearbeiten, um eben beispielsweise die optischen Eigenschaften oder die elektrischen Eigenschaften zu verändern. Einige haben vielleicht schon mal davon gehört, dass man mit solchen Metamaterialien so Licht umleiten kann, um daraus beispielsweise so eine Art Tarnkappe zu machen. Ja, also diese Oberflächenstrukturierung sorgt eben dafür, dass die ganz besondere optische Eigenschaften haben. Und ich stelle euch mal in den Chat ein Bild von diesem Metamaterial und ihr könnt mal beschreiben, wie das aussieht.
Sieht ehrlich gesagt ein bisschen aus wie so ein unfertiges Hochhaus. Ich weiß gar nicht, wie man das gut beschreiben kann. Das ist so ein Würfel mit so ein paar Hohlräumen dazwischen, die aussehen wie Fenster.
Habt ihr den Horrorfilm The Cube gesehen?
Ja.
So sieht es aus.
Genau,
so sieht es aus. Ein Würfel mit ganz vielen kleinen Würfeln drin.
Ja, stimmt.
Genau, mich hat's an solche Bausätze für Kinder erinnert. Mhm. Also so solche Stecksysteme, ja, wo man eben Zeug draus machen kann. Genau, und da sind so viele kleine Würfel, die aufeinander gesteckt sind. Und zwar ist das Zeug aus Titan, legiert mit Aluminium und Vanadium. Und dieses Klötzchensystem, das kann man eben beispielsweise mit einem 3D-Drucker drucken. Und das ist super leicht, super stabil, hitze- und korrosionsbeständig und auch biokompatibel. Die Biokompatibilität, die passt jetzt natürlich nicht mehr zu dem Adamantium. Aber das hat eben eine super hohe Festigkeit bei einer sehr, sehr geringen Dichte.
Mhm.
Also das ist
Das heißt, es ist leicht, aber fest.
Genau, es ist super leicht, dabei aber super fest. Und diese Metamaterialien, die könnten eben in ihren Eigenschaften eher an das Adamantium rankommen. Aber das Adamantium wird ja eher geschmolzen und dann verfestigt sich das und es wird jetzt nicht so gedruckt in so einer bestimmten Struktur. Also ist es das eher auch nicht. Aber man kann eben die Eigenschaften von Materialien neben diesen chemischen Eigenschaften, die eben diese Legierung beispielsweise haben, eben durch bestimmte Geometrien noch weiter verbessern und kann dann eben noch cooleres Zeug daraus bauen.
Dann legen wir los und bauen uns unser Real-Life-Adamantium aus einem Metamaterial. Wir
drucken das.
3D-Drucker hast du ja schon draußen stehen.
Habe ich schon hier draußen. Genau, ja. Steht hier drüben.
Stark.
Los geht's.
Okay, wir haben über Deadpool und Wolverine gesprochen und brauchten natürlich jetzt noch ein drittes wissenschaftliches Thema, was bei einem Film, der zwei Helden im Titel trägt, ein bisschen schwierig ist. Deswegen haben wir uns die Anti-Heldin in diesem Film angeguckt, beziehungsweise was ist eigentlich die weibliche Bezeichnung von Bösewicht, frage ich mich gerade. Es geht um Cassandra Nova. Und ehrlich gesagt, ich muss gestehen, ich kannte Cassandra Nova nicht vor diesem Film. Wie geht's euch?
Mm-mm. Kann ich auch nicht.
Auch nicht, ne? Also in den Comics kommt sie natürlich vor, aber in den Filmen bisher ja gar nicht. Und ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ein Comic-Pro, auch wenn ich die ganzen Marvel-Filme richtig gut finde. Und musste natürlich erstmal nachgucken, wer sie eigentlich ist. Und im Film sagt sie es uns auch in einer kleinen Szene. Und zwar sagt sie, sie ist die Zwillingsschwester von Charles Xavier, also von Professor X. Und wenn man sich so den Comic-Background anguckt, dann stimmt es schon, aber auch nur so halb. In den Marvel Comics ist sie etwas, was Mumu 3 genannt wird. Und das ist, glaube ich, auch nur, das existiert nur in dem Marvel-Universum und kommt aus einer Marvel-internen Mythologie und ist quasi das Anti-Selbst von jemandem. Also sie ist quasi das Anti-Selbst von Charles Xavier und theoretisch läuft das so, dass jedes Individuum vor der Geburt sein Anti-Selbst bekämpfen muss, bevor es geboren wird halt. Und bei Cassandra war das dann aber so, dass es erst so gewirkt hat, als hätte Charles Xavier das gemacht, also als hätte er sie quasi ihr Mutterleib umgebracht, wobei das auch alles auf so einer Astralebene abläuft und nicht auf so einer körperlichen Ebene. Das hat aber nicht funktioniert, weil er halt diese richtig großen telepathischen Kräfte hat und sie dadurch auch. Und dann hat sie halt doch überlebt und konnte dann irgendwie diese physische Form gewinnen. Und dann sind wir quasi jetzt an dem Punkt, an dem es diese böse Zwillingsschwester von Charles Xavier geht, die im Prinzip ähnliche Fähigkeiten hat wie er. Also diese Hauptfähigkeiten sind Telepathie und Telekinese. Und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, dazu was rauszusuchen, weil bei beiden Sachen können wir sagen, dass es rein gar nicht wissenschaftlich bewiesen ist. Also weder Telepathie, ich kann über meine Gedanken jemand anderen kontrollieren, oder Telekinese, ich kann über meine Gedanken irgendwelche Gegenstände durch die Gegend bewegen, ist gar nicht wissenschaftlich bewiesen, obwohl es natürlich immer mal wieder Einzelpersonen gibt, die behaupten, sie können sowas. Und dafür gibt es sogar wissenschaftliche Tests, also wo man beweisen kann, ob man das kann oder nicht. Und da muss ich direkt nochmal an unsere allererste Folge denken, als wir über Ghostbusters gesprochen hatten. Da hatten wir nämlich Bernd Harder zu Gast von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und das ist ein eingetragener Verein, der solche Tests durchführt. Also man kann so bestimmten Terminen dahin kommen und seine vermeintlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Bisher hat es allerdings leider noch nie geklappt, auch wenn da schon einige Leute getestet wurden.
Und die haben doch sogar bei solchen internationalen Tests teilweise auch Preisgelder, ne? Die haben irgendwie gesagt, es gibt $100,000, wenn ihr es schafft zu beweisen, dass ihr telepathische Fähigkeiten habt oder so.
Ja, voll. Ich glaube, in Deutschland sind es 10.000 Euro.
Ah ja.
Aber es gibt es auch mit mehr Geld bestimmt, also woanders. Hm. Ist auf jeden Fall ein Ansporn. Also
ist es einfach ein Ansporn für dich als Schwurbler, so geil wie möglich zu bescheißen, weißt du? Und ich glaube, das wird auch schwieriger bei solchen Tests, weil die Geräte werden immer kleiner. Bluetooth hier, Near-Field-Communication und so weiter. Also du kannst damit mit ganz viel kleiner Technik solche Tests dann quasi wahrscheinlich auch irgendwie beeinflussen oder zumindest das wie so ein Zaubertrick aussehen lassen. Also man muss, glaube ich, auch auf der Gegenseite technisch mithalten, um Scharlatane, Schwindler und Schwurbler zu erkennen.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch einfach, dass manche Leute glauben, glaube ich, auch wirklich, die können das. Also es ist ja nicht so, dass, also klar, es gibt natürlich die Leute, die wissen, das ist ein Trick und die performen halt so einen Trick. Aber es gibt, glaube ich, auch Leute, die einfach wirklich denken, die machen Sachen. Aber eigentlich ist es nur irgendein bekannter physikalischer Effekt, irgendwas über so kleine elektrostatische Ladungen oder über Wärme, über so einen Luftstrom, dann bewegt sich da irgendwas. Also oft ist diese Erklärung ja ganz simpel, die dahinter steckt.
Oder du hast halt eben diese krasse Gabe, Menschen gut zu lesen, ne? Was die quasi, wie heißen die im Fernsehen? Mentalisten. Was die auch immer machen. Ne? Einfach dieses.
Ja. Uri Geller.
Ja, das der, ist genau, den wollte ich auch gerade sagen.
Aber der ist ja kein guter Metallist, der ist irgendwie ein guter Verkäufer. Aber es gibt doch, wie heißt der?
Er ist nur bekannt.
Wie heißt dieser Sympathische, der ganz Hübsche? Wie heißt der? Warte, ich gucke gerade nach.
Der Typ mit dem Raben?
Nein.
Vincent Raven heißt der.
Ja, nee, Timon Krause, der ist ganz sympathisch.
Habe ich noch nie gehört.
Deutscher Zauberkünstler, Mentalist und
ich auch nicht.
Der ist ganz, ganz, ganz bekannt und der ist aber sehr sympathisch, weil er daraus auch keinen Hehl macht. Also er sagt jetzt nicht, dass er irgendwelche krassen Fähigkeiten hat, sondern er sagt, meine Gabe ist es, Menschen eben sehr gut zu lesen und in zweiter Instanz sehr gut beeinflussen zu können. Und das ist ja auch eine Form von Mentalismus und auch etwas, was wir bei Charles Xavier sehen, dass er einfach Leute auch sehr gut deuten kann. Also wenn wir das jetzt nicht auf diese übernatürliche Ebene heben, dann geht das schon zu einem gewissen Teil. Ja,
ja schon. Und ist auch cool, also ist ja eigentlich ein cooler Skill, wenn man das so kann, also wenn man Menschen so gut lesen kann, dass es so wirkt und dass es ja auch für Außenstehende dann so wirkt, als hätte man telepathische Fähigkeiten, finde ich schon irgendwie krass.
Ja.
Naja, also bei Cassandra Nova ist das auf jeden Fall alles nochmal so ein bisschen Next Level und ja, deswegen können wir dazu jetzt gar nicht mehr so viel sagen, außer dass ihre Fähigkeiten wissenschaftlich größtenteils eigentlich schon direkt raus sind. Aber es gibt so ein kleines Detail, was wir uns vielleicht nochmal genauer angucken können. Und das hat auch mit ihren telepathischen Fähigkeiten zu tun. Und sie macht was Professor X so nicht macht. Im Film sehen wir nämlich, wie sie in die Köpfe anderer eindringt. Und das macht sie halt so buchstäblich. Also sie steckt so ihre Hand in die Köpfe ihrer Opfer. Auf der Marvel-Fandom-Wiki-Seite wird diese Fähigkeit Phasing genannt. Also dass sie quasi durch mit sich selber quasi durch feste Objekte durchkommt. Angeblich funktioniert das damit, dass sie quasi mit ihren eigenen Atomen, also den Atom ihres Körpers, durch den freien Raum zwischen den Atomen und dem anderen Körper durchgeht. Das ist immerhin was, womit wir arbeiten können. Besser als mit Telepathie allgemein. Und genau, also der Abstand zwischen zwei Atomkernen in einem festen Objekt ist nicht so klein, ist mir übrigens eben aufgefallen, als wir darüber gesprochen haben, wie schmal eine Rasierklinge ist. Wisst ihr, wie weit zwei Atomkerne in einem festen Objekt auseinander sind? Ungefähr durchschnittlich, das hängt natürlich auch immer vom Material ab.
Also im Verhältnis zur Größe des Atomkerns ewig weit, aber jetzt aus unserer Perspektive wird das ein sehr geringer Abstand sein.
Ja, ich denke so Nanometer, ein bisschen weniger vielleicht. Also ein Wasserstoffatom ist ein Angström, also ein Zehntel Nanometer. Und ich denke so im Nanometerbereich, wenige Nanometer.
Es ist 0,1 Nanometer.
Ah, ein Angström.
Aber nah dran und auch ehrlich gesagt ganz schön nah dran an der Rasierklinge, fand ich.
Ja.
Aber der Atomkern, und da habt ihr natürlich recht, Atomkern ist deutlich kleiner. Also 0,1 Nanometer sind 10 hoch minus 10 Meter und der Atomkern ist so in der Größenordnung 10 hoch minus 15 Meter. Das heißt dann ein Femtometer. Variiert natürlich je nach Element. Also du hast gerade schon gesagt, Wasserstoff ist natürlich klein. Sowas wie Uran oder so hat natürlich einen größeren Atomkern, einfach weil da mehr Zeug im Atomkern ist. Aber damit ist es natürlich so, dass rein theoretisch ein weiterer Atomkern zwischen zwei Atomkerne passen würde. Rein theoretisch, denn es gibt natürlich einen Grund dafür, warum das nicht so einfach geht. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass wir normalerweise mit unseren Atomen, ich rutsche ja jetzt auch nicht hier durch den Stuhl durch, mit meinen Atomen durch die Stuhlatome. Die Atome sind ja nicht, die floaten ja nicht durch die Gegend, sondern die sind chemisch aneinander gebunden. Und diese chemischen Verbindungen kann man mal besser und mal schlechter auseinanderreißen quasi. Also Cassandra müsste quasi jedes Mal irgendwie diese chemischen Verbindungen lösen, um sich selber dann so dazwischen zu quetschen. Das ist vielleicht schwierig, aber wir nehmen jetzt mal an, sie kann das. Also sie kann irgendwie spontan an irgendeiner Stelle sagen, okay, hier will ich jetzt durch, hier mache ich die chemische Verbindung auf. dann gibt es direkt noch ein Problem, was mir da eingefallen ist. Und zwar würde es wahrscheinlich nicht so aussehen wie im Film. Also im Film ist es halt tatsächlich so, sie kommt irgendwie durch den Hinterkopf und dann kommen irgendwie ihre Finger vorne aus den Wangen raus.
Oder aus den Nasenlöchern.
Oder dem Auge.
Ja. Oder aus allen Löchern. Aber wir sagen jetzt mal, sie macht das irgendwie, also spontan an diesen Stellen, zerlegt sie so die Moleküle, dann würde das wahrscheinlich nicht so aussehen wie im Film. Denn wenn man so eine chemische Verbindung auseinanderreißt, dann sehen die Einzelteile meistens ganz anders aus als vorher. Also es ist ja nicht so, dass ich quasi Atome auseinandernehme und dann quetsche ich mich nur so dazwischen, aber mein Körper bleibt irgendwie gleich. Also allein schon, wenn wir uns jetzt Wasser zum Beispiel angucken, besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Und Wasser ist einigermaßen einfach auseinander zu reißen mit Strom, also mit Elektrolyse. Das habe ich sogar, glaube ich, in der Schule war das sogar relativ früh. In der Schule hat man das mal so als Experiment gemacht. Dann hat man ja kein flüssiges Wasser mehr, sondern auf einmal gasförmigen Wasserstoff und Sauerstoff. Sie müsste quasi dieses Problem auch noch irgendwie lösen oder es wäre auf jeden Fall ganz, ganz anders als im Film. Ich finde also bei Chemie, ich meine, ich bin nicht so mega drin in Chemie, ich finde das immer sehr spannend, dass man ja auch, also dass es quasi so mega darauf ankommt, welche Elemente du zusammenkippst, auch ob die dann giftig sind oder nicht. Also wenn man sich zum Beispiel Chlor anguckt, mega giftig, aber dann hast du einfach so Natriumchlorid und das ist Kochsalz. Also so funktioniert irgendwie gefühlt eine chemische Verbindung. Es kommt dann immer was ganz anderes bei rum, wenn du Sachen zusammenkippst. Super spannend. Und das müsste sie irgendwie machen. Wenn sie das kann, dann kann sie da so durchphasen, wie sie es im Film macht.
Na, und das Billionenmal, ja. Ne? Für jedes Element einzeln, ne? Oder für jede Verbindung einzeln.
Ja, genau. Also ich meine, sie besteht ja auch aus, also ihre Hand hat ja sehr viele Atome und das Ding, wo sie durch will, hat ja auch sehr viele Atome. Also ich finde, die haben es sich ein bisschen einfach gemacht mit dieser Erklärung, dass ihre Atome durch die anderen Atome durchgehen und dann funktioniert das einfach so.
Das ist wieder so eine Erklärung, die wissenschaftlich klingt, ja. Aber leider gar keine Basis hat.
Ja.
Aber was mich am meisten dabei stört, ist jetzt gar nicht mal, dass die sagen, das ist so ein Prozess und der klingt wissenschaftlich und der ist nicht umzusetzen, sondern dass es auch im In-Universe nicht funktioniert. Denn, und das hat mich schon immer bei den X-Men gestört, ich lieb das. Wolverine war wirklich auch ein Held für mich in meiner Kindheit und so. Ich habe auch gerade ein Wolverine-T-Shirt an. Aber ich habe mir schon damals gedacht, diese krassen Effekte, auch die Energien, die aufbringen, das kannst du nicht damit erklären, dass eine Genmutation vorliegt.
Ja,
also es ist ja weit über der biologischen Ebene. Du sagst, okay, das sind veränderte Gene. Ja, okay, dann sehen die vielleicht anders aus und die eine hat wirklich Libellenflügel oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen. Oder der eine sieht aus wie ein Säbelzahntiger, von mir aus. Aber, dass sie dann irgendwie Energieblasts machen können oder dass sie plötzlich mit ihren Atomen durch andere Atome gehen kann oder dass jemand Gedanken lesen kann, das sind ja überphysikalische Phänomene oder krass physikalische Phänomene, die auch mit Energieerhaltung zu tun haben, die einfach überhaupt nicht durch ein Gen oder eine Mutation zu erklären sind.
Ja, vor allem ja auch alle ganz andere. Also alle haben ja ganz unterschiedliche Fähigkeiten dann, aber es ist ja dieses gleiche mutierte X-Gen.
Aber wenn wir jetzt schon bei diesen Fähigkeiten sind, habt ihr so einen Lieblings-X-Men oder Ex-Woman, sagt man ja nicht, aber habt ihr einen Lieblingscharakter gehabt oder jetzt bekommen nach dem Film?
Ich fand früher auch Wolverine am coolsten, weil der einfach am coolsten aussah. Und ich habe diese alte Serie, die habe ich auch geliebt. An die habe ich letztens auch erst wieder gedacht.
Die haben sie jetzt wieder aufgelegt?
Ja, gibt's eine neue. 97, ja,
gibt's geil. Ja, hab ich schon geguckt.
Nächste Staffel. Ja. Habe ich noch nicht geguckt. Ist die gut?
Ja.
Geil. Okay, es steht auf meiner Liste. Aber ansonsten muss ich sagen, mit den X-Men, außer diese animierte Serie, bin ich da nie so richtig reingekommen, muss ich sagen. Also die Filme fand ich auch nie so geil wie diese animierte Serie. Mhm. Aber ich muss sagen, jetzt mit Deadpool waren die wieder cool. Ja, also ne? Die Szenen in den Deadpool-Filmen mit den X-Men fand ich gut.
Anne, bei dir?
Also ich habe die Filme geliebt früher. Also wenn man mich früher, und mit früher meine ich so Schulzeit, gefragt hat, was mein Lieblingsfilm ist, habe ich immer gesagt X-Men 2. Also es war jetzt nicht, ich finde es eh schwer zu sagen, was mein Lieblingsfilm ist. Und ich habe mich einfach irgendwann mal festgelegt auf X-Men 2. Geil. Und den fand ich so cool. Aber ich find's schwer zu sagen, wer mein Lieblingscharakter ist. Also meine Lieblings-Superpower ist auf jeden Fall Teleport. Ich find's so nervig, Zeit zu brauchen, um irgendwo hinzukommen. Also so richtig weit, so 8 Stunden irgendwo hinfahren, mega blöd. Deswegen ist das meine Lieblingskraft. Und mein Lieblingscharakter war vielleicht Jean Grey in den alten Filmen. Aber jetzt gibt's ja auch die neueren und da gibt's ja auch so viele, die können alle so coole Sachen. Ich kann mich gar nicht richtig entscheiden.
Aber Teleport ist schon cool, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall
so praktisch.
Ja. Ja.
schnell zum Rewe.
Zack, angekauft.
Du kannst ja auch in der Kasse immer gut vordringeln.
Ja.
Hey, ich stand die ganze Zeit hier.
Damit sind wir auch schon beim Fazit gelandet für Deadpool und Wolverine. Was würdet ihr sagen? Wir haben ja unser Gütesiegel. Das besteht aus drei Tieren. Wenn wir etwas super, super gut finden und es wissenschaftlich überzeugt, dann kriegt es den Delfin.
Es gibt noch die Kuh für Mittelmäßigkeit.
Und die Katze für gar nicht mal so gut.
Was würdet ihr sagen? Was gibt ihr Deadpool und Wolverine für ein Prädikat?
Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dadurch, dass wir Cassandra Nova hier mit reingezogen haben, zieht sie das Ganze ganz schön Richtung Katze, was so die wissenschaftliche Machbarkeit angeht.
Ich bin voll bei dir, Anne. Das wäre auch für, ich habe das schon tagelang, bevor wir hier die Aufzeichnung gemacht haben, habe ich gedacht, ich liebe das Franchise, ich freue mich übelst auf den Film, aber die Katze stand für mich schon lange fest. Genau aus diesem Grund, dass ich diese Fähigkeiten mit der Verbindung von Genetik einfach so ein bisschen gaga finde. Und das jetzt auch gestern nochmal nach dem dritten Deadpool. Die Sachen, die wir sehen, dieses Gemetzel, dieses, was die alles aushalten können sollen, das ist einfach völlig gaga. Das hat keinen Bezug zur Realität.
Ich meine, wie oft die sich gegenseitig durchstechen, ja, allein schon. Ja. Und es macht einfach nichts.
Nachdem wir jetzt insbesondere den ersten Teil von dir, Jack, was es in der Natur tatsächlich gibt, was ja schon sehr, sehr nah dran ist. Ich meine, dass es natürlich in dem Film total übertrieben dargestellt ist, okay, geschenkt. Da wäre ich fast schon bei der Kuh, auch mit dem Frosch, mit dem Haarfrosch, dass der die Krallen ausfährt. Übelst cool. Cassandra Nova, okay, da kommen wir schon in die Nähe der Katze. Und worüber wir noch gar nicht uns unterhalten haben, ist das Multiverse. Und da muss ich sagen, hört es bei mir auf.
Ja, das ist also ein Nebeneffekt.
Ja. Genau, das ist so der Nebeneffekt. Aber ich schwanke auch zwischen Kuh und Katze. Aber dann wird Deadpool und Wolverine die erste Katze unserer Podcast-Geschichte.
Die klingt auf jeden Fall so richtig schön.
Ich wusste schon gar nicht mehr, wie die klingt.
Nee, man weiß es gar nicht. Und wir haben immer diskutiert, ja, ist es noch eine Kuh, ein Delfin und so. Und man könnte meinen, wir suchen uns hier nur die absolute Creme de la Creme der Wissenschaftsfilme raus.
So ist es nicht.
Heute nicht.
Aber hier seht ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind extrem kritische Podcasterinnen und Podcaster, die ja auch mal hart durchziehen und eine Katze vergeben. Okay, und damit bleibt mir nach dieser geschichtsträchtigen Katze nur noch zu sagen an unsere Community, falls ihr Ideen, Anregungen, Kritik oder ja Vorschläge für auch neue Folgen habt, schreibt uns gerne auf Social Media oder an unsere E-Mail-Adresse.
Genau, podcast@wissenhinterdenkulissen.de und ich befürchte, Anne, dass wir demnächst eine Taylor Swift-Folge machen müssen von den ganzen Leuten, die wir jetzt über unsere Insta- und TikTok-Reels auf unsere Website geschickt haben.
Die Wissenschaft von Taylor Swifts Eras-Tour.
Ja, muss eine Sonderfolge werden.
Okay, ja, wenn ihr Bock habt, schreibt uns.
Ja, wir freuen uns.
Und damit würde ich sagen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Sehr gern.
Sehr
gerne, Doktor, Henry.
Herr Doktor, sehr gern.
Ja, und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.